Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Jungen sind frustriert, ey.
Die Regierung hat doch keine Kontrolle über uns.
Die Gefängnisse sind sowieso schon voll.
Ich habe hier Kids gesehen, die sind noch jünger als ich.
Das Haus meines Nachbarn hat gebrannt. Es ist Chaos da draußen. Die haben stundenlang geplündert und die Polizei ist ineffektiv. Die tun nichts.
Warum passiert das uns? Alles ist weg. Wenn das Leute von hier gemacht haben, verstehen wir es nicht. Es muss was völlig falsch sein am System in unserem Land.
Hier geht es nicht um das Gemeinwesen von Tottenham. Hier geht es um Kriminelle, die lebendige Stadtviertel zerstören wollen. Das sind organisierte kriminelle Banden und keine Aufständischen. Denen geht es um Rauben, Stehlen, darum sich zu bereichern.
You will feel the full force of the law.
Ihr werdet die Härte des Gesetzes spüren. Wenn ihr alt genug seid, diese Verbrechen zu begehen, seid ihr alt genug für die Strafen.
Alles Diebe, Räuber, Schläger, auf die es nur eine Reaktion gibt, draufschlagen, aburteilen, wegsperren. Dann muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, woher der plötzliche Aufruhr kommt. Dann reicht es, sich um das Budget der Polizei zu streiten und für mehr Gefängniszellen zu sorgen. Denn das da in Großbritannien, das ist kein politischer Protest. Nicht eine Parole war bisher zu sehen, nicht ein Transparent. Dafür umso mehr leergeplündert brennende Geschäfte. Zuerst waren die Handyläden leer und die Flachbildschirme weg. Sie wollen nicht Gerechtigkeit wie die anderen jungen Rebellen in anderen Ländern, von denen in letzter Zeit zu berichten war. Die Randalierer in England wollen Handys und Flachbildschirme. So kann man das sehen und es sich so einfach machen wie der britische Premierminister. Könnte aber auch sein, dass die, die da ihre Wut auf die Straße getragen haben, gar nichts mehr erwarten von der britischen Gesellschaft, dass die nicht einmal auf die Idee kommen, etwas zu fordern, was sie ohnehin nicht bekommen. Dass sie schlicht wissen, dass sie sich nur nehmen können, was sie haben wollen, weil es niemanden gibt, der ihnen etwas geben wird. Das ist etwas ganz anderes da in Großbritannien als etwa in Spanien oder in Ägypten oder auch in Griechenland. Aber was ist es? Wut ohne Bürger. Aufruhr in England, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Stellen wir uns mal kurz vor, es gäbe in Deutschland eine Eruption der Gewalt auf der Straße. Würde sich Bundeskanzlerin Merkel hinstellen und den Haut draufgeben wie der britische Premier? Oder würde doch mal gefragt, weshalb das passiert ist und woher das kommt, selbst wenn keine politischen Forderungen zu hören sind? In Großbritannien ist die Regierung so meilenweit von denen entfernt, die jetzt auf der Straße gezündelt und geplündert haben, dass es Seehilfen braucht, um die ganz da unten überhaupt erkennen zu können, sagt unsere Korrespondentin Barbara Wesel.
Wir brauchten einen Gegenschlag und der ist auf dem Wege. Wir haben seit langem ein Problem mit Gangs in unserem Land. Zu lange haben wir uns damit nicht befasst, dass diese Gruppen von Verbrechern überhaupt keinen Respekt haben. Es gibt Ecken in unserer Gesellschaft, die sind nicht nur kaputt, sondern einfach krank. Und in diese Ecken schaut David Cameron aus dem Fernglas seiner guten Herkunft. Vater Banker, aufgewachsen ist er im feinen Berkshire auf dem Landsitz, den der Urgroßvater vor 150 Jahren baute. Mutter alter Adel, ist er ein Nachfahren siebter Generation von König William IV. Schulzeit in Eton, Studium in Oxford. Karriere bei der konservativen Partei. Freunde der Familie gaben ihm seinen ersten Job. Verheiratet mit Samantha, eingesessener Landadel. Und dann gibt es Finanzminister George Osborne.
The guiding rule will be this. It will always pay to work.
Die Leitidee ist, es wird sich immer mehr lohnen zu arbeiten als nicht zu arbeiten. Das ist die größte Reform unseres Sozialsystems seit Generationen. Das war bei der Vorstellung eben jener tiefen Einschnitte in die Sozialausgaben, die der britischen Regierung helfen sollen, Milliarden zu sparen. George Osborne ist Erbe eines Adelstitels aus dem 17. Jahrhundert und des Familienvermögens. Er ging in die exklusive St. Paul's Privatschule und studierte in Oxford. Danach begann er seine Karriere bei der konservativen Partei. verheiratet mit Frances, Tochter eines früheren konservativen Ministers. Bei ihm ist übrigens der Public School-Akzent, sicheres Anzeichen für die gehobene Herkunft, noch am besten zu erkennen. Der Premier hat hart daran gearbeitet, weniger posch zu klingen. Und dann haben wir Vizepremier und liberalen Chef Nick Clegg. Die Jugendlichen haben keine Verbindung mit der Gemeinschaft, in der sie leben. Damit müssen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten befassen. Er ist sozusagen der bunte Vogel in der Regierung. Vater Banker, Mutter stammt aus einer reichen niederländischen Familie. Bei den Vorfahren finden sich Minister am Zarenhof. Alles mehr kosmopolitisch. Clegg ging auf die feine Westminster-Privatschule, dann nach Cambridge. Und tat dann das völlig Ungewöhnliche und startete seine politische Karriere bei der Europäischen Union. Auch über seinen Berufsstart hatten Freunde der Familie die Hand gehalten. Insgesamt soll es in dieser Regierung mit 26 Mitgliedern, Staatssekretäre eingerechnet, 17 Millionäre geben. Nur 2 bis 3 Frauen und nur eine Vorzeigevertreterin mit asiatischem Hintergrund. Sie bringt etwas Farbe in die feine Gesellschaft. Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson übrigens macht sich jetzt Sorge um seine Olympischen Spiele.
This country, this city needs to be able to welcome people to London next year in a friendly.
Dieses Land, diese Stadt muss im nächsten Jahr imstande sein, Besucher in einer freundlichen, offenen, dynamischen Art willkommen zu heißen. Auch der Bürgermeister entstammt einer wohlhabenden, gut vernetzten Familie. Schule Eton, Studium Oxford. Zu seinen Vorfahren gehört König George II. Und auf der anderen Seite des Zauns stehen die hier. Die Jungen sind frustriert, wenn sie 50 Cent in der Glotze sehen, den Bling, das wollen sie auch. Die Regierung hat doch keine Kontrolle über uns. Wie viele verhaften sie denn schon, ist mir doch wurscht. Die Gefängnisse sind sowieso schon voll. Ich habe hier Kids gesehen, die sind noch jünger als ich. Kommt Leute, wir holen uns ein paar Uhren. 50% der schwarzen Jugendlichen in den Problemvierteln der britischen Städte haben keinen Schulabschluss, keine Ausbildung, keinen Job. 80% der Kinder in Tottenham, wo am Wochenende die Krawalle begonnen hatten, leben offiziell unter der Armutsgrenze.
Irgendwie sprechen sie alle sowas Ähnliches wie Englisch, aber es scheinen Sprachen von verschiedenen Kontinenten zu sein und sie verstehen sich offenbar auch nicht. Bodo Mrozek, Journalist und Historiker und Jugendkulturforscher am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Guten Tag.
Guten Tag.
Es ist nicht das erste Mal, dass es in Großbritannien Riots gibt, also gewaltsame Aufstände. Aus der jüngeren Geschichte erinnern wir die Brixton Riots, die Eingang in englische Geschichtsbücher gefunden haben. Das war in den 80er Jahren. War das ähnlich wie in diesen Tagen?
Ja, man muss mit solchen Vergleichen ja immer sehr vorsichtig sein. Historiker lieben das nicht, aber in der Tat lädt das sehr dazu ein. Denn wenn man sich einmal ansieht, wie es in Brixton 1981 losgegangen ist, dann machten damals dort auch Gerüchte die Runde über einen Jugendlichen, der zu Tode gekommen war, und man warf der Polizei vor, sie habe ihn nicht richtig versorgt, und diese Gerüchte haben sich dann verselbstständigt, kam zu großen Aufständen, also ähnlich wie jetzt. Und die andere Parallelität liegt natürlich auch darin, dass damals 81 mit Margaret Thatcher auch gerade eine konservative Regierung am Ruder war, die harte Einschnitte in Sozialausgaben gemacht hat. Und auch jetzt haben wir wieder eben diese liberal-konservative Regierung, die ganz neu an der Regierung ist.
Aber das würde ja jetzt fast schon einen politischen Hintergrund nahelegen. Den aber, habe ich eben zumindest noch gesagt, gibt's irgendwie sichtbar gar nicht.
Ja, das ist jetzt ja wirklich die große Frage, wo die Interpretationen sehr auseinandergehen. Der Anlass direkt ist ja zunächst mal ganz konkret offenbar gewesen, wenn man den Meldungen jetzt trauen kann, die uns erreichen, dass es eben eine Konfrontation war zwischen schwarzer Bevölkerung und der Polizei. Jetzt kann man sagen, das ist ein Einzelfall. Aber dahinter steht natürlich ein allgemein angespanntes Klima. Das betrifft die Wohnsituation in diesen Vierteln. Wir sehen ja jetzt, es sind eben nicht die reichen Viertel, in denen das passiert, sondern es sind deprivierte Gegenden, teilweise deprimierende Gegenden. Wer Hackney kennt, dort sind sehr starke soziale Kontraste. Es sind auch Gegenden, die in den vergangenen Jahren sehr stark gentrifiziert wurden und wo wirklich buchstäblich der junge Hedgefondsmanager also seinen teuren Wein trinkt und dann den Kapuzenpulloverträgern aus dem Wohnblock dabei zusieht, wie sie ihre Einkaufstüten über die Straßen schleppen mit dem täglichen Biervorrat. Solche Bilder kann man da beobachten. Und das ist dann natürlich schon ein politischer Hintergrund.
Sie haben zur Geschichte der Riots, also dieser Aufstände in Großbritannien, geforscht und festgestellt, das ist offenbar ein Teil der britischen Gesellschaftsgeschichte, diese gewalttätige Eruption. Kann man das tatsächlich in die Geschichte zurückverfolgen?
Riots haben in Großbritannien eine sehr lange Tradition. Es gibt eine Stadtgeschichte Londons, Violent London, die sogar behauptet, es sei eine 2000 Jahre alte Aneinanderreihung von Aufständen und gewalttätigen Entladungen. Jetzt muss man da natürlich sehr vorsichtig sein und kann keine direkte Linie etwa von den Food Riots, den Hungeraufständen aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert zu den Ereignissen ziehen, die hier heute geschehen. Aber was man, glaube ich, schon beobachten kann, ist, dass eben auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beispielsweise in den Brixton Riots, in den Notting Hill Riots, oftmals die Gewalt sehr viel höher geschlagen hat und auch bei Demonstrationen bis heute höher schlägt, als es dann vielleicht hierzulande in Deutschland der Fall ist.
Diese Älteren, die Sie eben genannt haben, 18. Jahrhundert, 1775, 1715, sehen Sie anders als das, was heute passiert. Obwohl es auch damals, gut, damals haben die Leute gehungert, aber es ging doch auch um Beteiligung. Es ging darum, auch etwas abzubekommen von dem Reichtum der Gesellschaft.
Die Anlässe für diese sogenannten Food Riots, die in der britischen Geschichte also wirklich eine Konstante sind über hunderte von Jahren, waren meistens einzelne Gesetze, die von der Allgemeinheit als Unrecht empfunden wurden. Das waren also Korngesetze, die vorgeschrieben haben, den Müllern, welches Mehl zu verwenden ist. Es waren Proteste gegen Exporte von Mehl beispielsweise oder von Getreide nach Frankreich, wo dann also der Mob versucht hat, Schiffe zu zerstören, Hafenanlagen zu zerstören. Und die wurden von einer breiten Zustimmung aus der Bevölkerung, aus der armen Bevölkerung getragen. Bei den Vorgängen, die wir jetzt hier haben, muss man natürlich sagen, es gibt erstmal eben keine konkret politische Forderung und offenbar fehlt es eben auch in der breiten Unterstützung aus der Bevölkerung, was natürlich auch daran liegt, dass diese Ereignisse, die wir jetzt beobachten können, sich vom ursprünglichen Auslöser stark abgelöst haben und sich natürlich in einer Weise verselbstständigt haben, dass da jetzt also auch Nachbarn gegen Nachbarn kämpfen, dass fast Bürgerwehren sich formiert haben, um ihre Geschäfte zu schützen und das hat natürlich keinen Konsens mehr in der Bevölkerung.
Gut, und das, was damals Konsens hatte in der Bevölkerung, wenn es um Gesetze ging, wenn es diese Food Riots war, haben die dann was erreicht?
Ja, durchaus. Also das gibt Fälle, wo Gesetze dann einfach zurückgenommen wurden, weil man gemerkt hat, das ist so nicht vermittelbar und wo man korrigiert hat.
Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich nicht. Das fragt das schon gar nicht ein Historiker. Aber wenn die heute ein Ziel hätten, dann könnten sie auch was erreichen, heißt das.
Naja, also es ist natürlich eine sehr, sehr ernste und bedrohliche Lage und vor diesem Hintergrund muss man vielleicht auch die sehr harte Rhetorik David Camerons verstehen, die uns natürlich sehr, sehr unangenehm in den Ohren klingt. Er ist aber jemand, der, als er noch Führer der konservativen Partei war, eigentlich einen Kurs gegenüber den sogenannten Hoodies, also ein Schreckgespenst in der britischen Jugend. Das ist der Kapuzenpullover tragende, auffällige, sozial auffällige Jugendliche, der auch kleinkriminell und vielleicht auch gewalttätig ist. Und David Cameron hat damals sich da eigentlich sehr mäßigend geäußert, sodass ihm sozusagen ein Kuschelkurs vorgeworfen wurde. Man hat ihm vorgeworfen, mit den Hoodies zu schmusen. Und das fliegt ihm jetzt natürlich ins Gesicht, denn wenn der Staat so weit ist, dass er seine Bürger nicht mehr schützen kann, weder ihr Eigentum noch ihre Sicherheit noch ihre Geschäfte und nicht mal die Wohnungen, dann gerät so ein Land natürlich wirklich ernsthaft an den Rand einer Staatskrise.
Bodo Mrozek vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, recht herzlichen Dank. Wut ohne Bürger, Aufruhr in England, der Tag in HR2 Kultur. Wer geht da eigentlich auf die Straße und randaliert im UK, im Vereinigten Königreich? Es ist schlicht der Pöbel. So jedenfalls werden die da unten gerne genannt, schon immer. Schon Martin Luther sprach vom Pöbel und meinte die aufständischen Bauern, die sich übrigens auf ihn berufen hatten.
Ein Aufrührischer ist nicht wert, dass man ihm mit Vernunft antworte, denn er nimmt es nicht an. Mit der Faust muss man solchen Mäulern antworten, dass der Schweiß zur Nase herausgehe. Die Bauern wollten auch nicht hören, ließen sich gar nicht sagen. Da muss man ihnen die Ohren aufknöpfen mit Büchsensteinen, dass die Köpfe in die Luft springen. Zu solchen Schülern gehört eine solche Rute. Wer Gottes Wort nicht will hören mit Güte, der muss den Henker hören mit der Schärfe. Sagt man, ich sei gar ungütig und unbarmherzig hierin, antworte ich, barmherzig hin, barmherzig her. Wir reden jetzt von Gottes Wort. Der will den König geehret und die Aufrührischen verderbt haben und ist doch wohl so barmherzig, als wir sind. Hätte man aber meinen Rat am ersten befolgt, als der Aufruhr anfing und gleich einen Bauern oder 100 daran gewagt und auf die Köpfe geschlagen, dass sich die anderen daran gestoßen hätten, und hätte sie nicht so lassen Überhand nehmen, so hätte man damit viele Tausend erhalten, die nun haben sterben müssen, und wären wohl daheim geblieben. Das wäre die nötige Barmherzigkeit gewesen, mit geringem Zorn, da man nun hat müssen so großen Ernst brauchen, so vielen zu steuern. Der Esel will Schläge haben, und der Pöbel will mit Gewalt regiert sein. Das wusste Gott wohl, darum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand.
Der nette Herr Luther über den Pöbel. Wut ohne Bürger, Aufruhr in England, der Tag in HR2 Kultur. Gehört haben wir von den wiederkehrenden Aufständen in der britischen Geschichte und davon, dass die in früheren Zeiten meist Ziele hatten und sie auch erreichten. Die Menschen haben sich gegen etwas aufgelehnt, was sie verändern wollten. Das scheint heute nicht mehr der Fall zu sein. Aber Ursachen gibt es dennoch für den Aufruhr. Ein bisschen haben wir schon daran gekratzt. Jetzt wollen wir mit Barbara Wesel, unserer Korrespondentin in London, nochmal versuchen, da etwas tiefer zu gehen. Guten Tag nach London.
Hallo.
Sie haben uns vorhin den Abstand vor Augen geführt, der unüberwindbar groß scheint zwischen Regierenden und Randalierenden. Dieser Abstand, war der immer so groß zwischen Ober- und Unterklasse in der britischen Gesellschaft oder wurde der größer gemacht in den letzten Jahren?
Er ist größer geworden, seitdem diese konservativ-liberale Regierung ans Ruder gekommen ist, denn da fiel eines zusammen. Die porscheste Regierung seit Jahrzehnten, so schrieben die britischen Zeitungen im vorigen Frühjahr.
Porsche ist schick.
Die natürlich. Porsche ist Oberschicht. Porsche ist nicht schick, Porsche ist Oberschicht. Porsche bedeutet einfach gute Familie, alte Familie, Landsitz, Eton, Oxford, Cambridge, also so das volle Programm, Adelstitel. Diese Familien sind eben auch ausgesprochen gut vernetzt. Die kennen sich alle, die sind alle auf die gleichen Schulen gegangen. Das gilt auch für diese Regierung. Ne? Die sozusagen, sich mal, Top 10 Leute da, die kennen sich alle aus Schul- und Universitätszeiten. Die waren schon damals zusammen. Das ist eigentlich eine Clique, die da in der Regierung ist. Das ist ein Punkt und das fiel zusammen damit, dass die erbten die Folgen der Finanzkrise 2008. Das heißt, es ist kein Geld mehr da und zwar wirklich überhaupt gar kein Geld. Und weil die Konservativen der Meinung sind, dass der Staat sowieso kleiner werden müsse und nicht so eine große Rolle spielen sollte, haben sie mit einer gewissen zu erkennenden Begeisterung einen Sparplan hingelegt nach dem Motto, haut das alles weg. Und dazu gehören eben auch die Sozialausgaben da so radikal auch mit der Axt, zum Beispiel bei der Wohnungsbeihilfe, der Sozialhilfe, bei vielen anderen Guttaten, die die Labour-Regierung quasi in die armen Viertel reingeschüttet hatte, soll jetzt gestrichen werden. Labour hatte was ganz anderes gemacht. Labour, das in der Parteispitze zwar auch einige Leute sitzen, die aus den großen Universitäten kommen, wo aber natürlich auch einige dabei waren, die irgendwie vom Briefträger oder vom Lokomotivführer oder von ähnlich handfesten Berufen an die politische Spitze aufgestiegen waren, also die noch ein Zeichen für soziale Mobilität boten. Labour hat damals gesagt, da unten haben wir ja ein großes Problem und die haben Milliarden einfach obendrauf geschüttet. Ne, wenn immer es Schwierigkeiten gab, haben die das Geld obendrauf gekippt und das ist jetzt weg und insofern haben wir sozusagen mit einem Art Brennglas quasi ein Doppelproblem im Augenblick in der britischen Politik.
Es gab mal eine konservative Premierministerin, die eiserne Lady Maggie Thatcher, die kam noch aus dem Kleinbürgertum, die hatte noch so eine Arbeiterklassenvergangenheit. Aber das scheint jetzt nicht mehr zu sein. Wie sieht diese britische Gesellschaft aus? Wie viele sind abgehängt von der gesellschaftlichen Teilnahme?
Also wenn man nach der offiziellen Definition schaut, dann leben 22% der Briten unter der Armutsgrenze, wie sie hier definiert wird eben. Und das ist von allen europäischen Ländern, also von den entwickelten Ländern und den Industrieländern, quasi die schlechteste Quote. So elend ist es nirgendwo, außer in den USA. Merkwürdigerweise sind die angelsächsischen Länder da sehr nah einander, die sich sowieso eben auch ideologisch und in ihrem Staatsverständnis, die da auch sehr aneinander sind.
Und das Problem ist, oder vielmehr die Tatsache ist, dass die Idee des Sozialstaates, wie wir sie kennen und schützen und den es immer wieder mal Streit gibt und ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger davon, aber im Prinzip sagen wir, klar, Sozialstaat muss sein, ähnlich ist es in Frankreich und in anderen europäischen Ländern, die ist in Großbritannien nicht so verwurzelt. Der Staat verteilt zwar Sozialhilfe und irgendwie Wohltaten, aber mit der anderen Hand nimmt er das dann auch weg. Zum Beispiel gibt es jetzt hier die Forderung vom Premierminister selber, der gesagt hat, die jetzt hier wegen dieser Randale verurteilt werden, denen soll man ihre Sozialwohnungen wegnehmen. Sowas ist in Deutschland vollkommen undenkbar, schon weil es rechtlich gar nicht machbar wäre. Sowas geht hier aber. Also da tun sich wirklich Abgründe auf in den Unterschieden. Das heißt, wenn man diese Zahlen anschaut, etwa ein Fünftel der Briten ist sozusagen gehört zu diesem abgehängten Bevölkerungsteil, das, was man eben hier ganz offen die Unterschicht nennt. Und was die Kinder angeht, so leben etwa 30% der britischen Kinder unter der Armutsgrenze. Und das ist schon eine ganz enorme Zahl.
Unterschicht gab es früher auch in der britischen Klassengesellschaft. Diese Klassengesellschaft wurde ja immer auch noch so genannt, auch zu Labour-Zeiten, vor Maggie Thatcher, als es noch starke Gewerkschaften gab. Da gab es die Working Class und die hatte Prideness. Also die war stolz darauf, Arbeiter zu sein. Die jetzt Unterschicht sind, die haben gar keine Arbeit mehr, oder?
Ja, die Unterschicht liegt ja auch auch wenn man sich sozusagen die Hierarchie anguckt, liegt die Unterschicht unter der Working Class. Das Problem ist, dass die Working Class sozusagen ja mehr oder minder fast weggeschrumpft ist. Großbritannien hat eine Industrieproduktion, die nur noch 12% zum Bruttonationalprodukt beiträgt. Das heißt, das ist sehr klein geworden und die schrumpft immer mehr. Sie schrumpft immer weiter weg. Es wird immer weniger produziert und hergestellt. Es gibt auch immer weniger, sag ich mal, handfeste Arbeit in Gänsefüßchen. Und das heißt, die Unterklasse wild an. Und das, was sozusagen the Working Man's Pride war, den sie eben ansprachen, also das Bildungsbewusstsein der Arbeiterklasse, die Bindung an Gewerkschaften, an Arbeitervereine und so weiter, das verschwindet natürlich mit der Arbeiterklasse selber. Das heißt, diese Unterschicht, die hält nichts mehr. Die hat keine gemeinsame Kultur mehr, die hat keine Ziele, die hat keine Herkunft und keine Zukunft. Und die ist sozusagen wirklich entgrenzt einerseits und ausgegrenzt, was die gesellschaftliche Teilhabe angeht. Und das ist in Großbritannien eben eine riesige Geschichte, das im Unterschied zu anderen europäischen Ländern.
Barbara Wesel, unsere Korrespondentin in London. Recht herzlichen Dank dorthin. Die letzten Unruhen, die mit den jetzigen in England vergleichbar scheinen, waren die in Frankreich vor 6 und dann vor 4 Jahren. Damals brannten die Vorstädte, die Banlieues. Auch damals gaben manche Politiker den starken Mann, allen voran Nicolas Sarkozy. Aber danach wurde auch anders diskutiert und nach Ursachen gefragt in Frankreich. Und dann? Ist da noch etwas passiert in den Banlieues? Hat sich jemand um die Jugendlichen gekümmert, die da chancenlos auf den nächsten Aufstand warten? Julia Borutta hat sich aufgemacht in eine der Vorstädte von Paris, eine Trabantenstadt 15 Kilometer östlich der Hauptstadt.
Wer von Paris aus nach Clichy-sous-Bois will, hat einen beschwerlichen Weg vor sich. Von der U-Bahn geht's in die S-Bahn und in den Bus. 30.000 Einwohner leben hier offiziell. Knapp 3/4 von ihnen haben weniger als 800 Euro im Monat zum Leben. Das ist wenig, sagt der stellvertretende Bürgermeister Mesiane Abdelassi. Aber die Armut ist nicht das Schlimmste. Wir sind völlig abgeschnitten. Wer in Paris arbeiten oder studieren will, wer dort am kulturellen Leben teilnehmen oder einfach nur mal ausgehen will, der braucht von hier aus 1,5 Stunden bis ins Zentrum. 1,5 Stunden für 15 Kilometer. Aus Clichy-sous-Bois rauszukommen ist schwierig, in jeder Hinsicht. Ein Bewerbungsbrief mit der Postleitzahl der Vorstadt landet nicht selten ungeöffnet im Papierkorb. Wer hier lebt, ist abgestempelt, chancenlos, oft wütend. Im Oktober 2005 hat sich diese Wut entladen. 2 Jugendliche hatten auf der Flucht vor der Polizei Schutz in einem Trafohäuschen gesucht und tödliche Stromstöße erlitten. Wochenlang brannten daraufhin in ganz Frankreich die Banlieues. Die Bilanz? 3 Tote, tausende abgefackelte Autos, verwüstete Geschäfte und Bankfilialen, traumatisierte Anwohner. Denen versprach der damalige Innenminister Sarkozy, ihre Viertel vom kriminellen Gesindel reinigen zu wollen.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Eine Ausgangssperre und massive Polizeipräsenz beendeten vorerst die Krawalle. Nach seiner Wahl zum Präsidenten stellte Sarkozy dann den sogenannten Plan der Hoffnung vor. Und tatsächlich, sagt Vizebürgermeister Abdelassi, es gibt Lichtblicke. Wenn wir das damals zur Verfügung gestellte Geld nicht gehabt hätten, hätten wir die heruntergekommenen Häuserblocks nie durch neue Wohnungen ersetzen können. Und auch die 2005 abgebrannte Sportanlage hätten wir nicht wieder aufbauen können.
Aujourd'hui, il y aurait pas eu de changement par rapport à 2005.
Aber diese Investitionen reichen nicht aus. Was nutzt das neue Polizeikommissariat in Clichy-sous-Bois, wenn es keine Arbeitsagentur, kein Kulturzentrum und nicht genug Freizeitangebote für die Jugendlichen gibt? Ich habe eine Band und wir wissen nicht, wo wir proben sollen. Es fehlen einfach Räume dafür. Meine kleine Tochter soll mal woanders aufwachsen. Clichy-sous-Bois hat ein schlechtes Image. Wenn man hier wohnt, hat man Probleme, Arbeit zu finden. Die jungen Leute sind hier völlig auf sich selbst gestellt. Sie versuchen mit krummen Dingern ein bisschen Geld zu verdienen, dann gibt es Ärger mit der Polizei und dann eskaliert das alles. So wie bei uns 2005 oder heute in
Tottenham.
Auch 2007 und zuletzt 2010 haben in Frankreich wieder Autos und Geschäfte gebrannt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist gestiegen. Sie liegt derzeit bei über 40%. Bürgermeister Abdelassi kämpft weiter um Normalität für Clichy-sous-Bois. Doch er ahnt nichts Gutes.
Si demain la crise s'accentue et que l'État dise
Wenn sich jetzt auch noch die Finanzkrise zuspitzt und der Staat morgen am Tag sagt, tut uns leid, aber wegen der Krise bekommt ihr kein Geld mehr, dann wird die Situation in den Banlieues wieder explosiv. Wir sind noch längst nicht über den Berg.
Wird man merken, wenn der nächste Aufstand droht. Vom Pöbel ist die Rede heute hier im Tag in HR2 Kultur. Der Pöbel ging schon 1789 auf die Straße und schleifte die Bastille und hieß dann plötzlich Bürger. Der Pöbel hieß dann später Lumpenproletariat, also die arbeitslosen Arbeiter, das war bei Karl Marx. Bei Ernst Moritz Arndt, dem Schriftsteller und deutschen Demokraten der ersten Stunde, Mitglied der Nationalversammlung in Frankfurt, ist ohne Umschweife vom Pöbel die Rede.
Dass bei Fabriken, dass in den großen Städten und Hauptstädten eine Menge elender, unruhiger, hungriger Menschen, dass diese gefährliche Brut, die Pöbel heißen muss, da entsteht, lässt sich nicht wenden. Das sind die unvermeidlichen Krebsschäden und Auswüchse der wachsenden Bildung und Verfeinerung des Menschengeschlechtes. Aber wenn wir auch auf dem Lande mit der allgemeinen zerstückelnden Freiheit so fortgehen, wie es sich jetzt anlässt, so wird bei der Unmöglichkeit, den Menschen Arbeit und Gewinn zu verschaffen, in einigen Menschenaltern auch der Landpöbel vollendet dastehen. Ein hungriges, unruhiges, sittenloses Gesindel. Wann wir auf solche Weise den gedoppelten und verdoppelten Pöbel fertig haben werden, wird von einem Rechtsstaate kaum noch die Rede sein können. Solche Menschen können nicht mehr durch die Liebe und die Gerechtigkeit regiert werden, sondern Furcht und Schrecken allein können die reißenden Tiere bändigen. Seht euch einmal um, ihr Posaunenbläser einer tollen Freiheit. Seht euch einmal um nach dem Pöbel von Paris, Manchester, Birmingham und Irland. Muss nicht König Ludwig Philipp, obgleich Paris eine Besatzung von 40.000 bis 50.000 Mann hat, täglich vor einzelnen Scharen solcher reißenden Wölfe zittern?
So war das, damals wie heute. Oliver Nachtwey, Ökonom und Soziologe an der Universität Trier, bekannt durch Arbeiten zur Gerechtigkeitsproblematik in der Marktwirtschaft und zu neuen Formen der Revolte. Guten Tag. Hallo, Herr Nachtwey.
Hallo, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. In Algerien, da hätte es auch fast so kommen können wie im Nachbarland Tunesien oder in Ägypten oder auch wie in Libyen. Die Algerier waren auch aufgerüttelt, haben sich anstecken lassen von der Aufbruchsstimmung bei den Nachbarn. Und wir schauen jetzt erst einmal nach Algerien und wollen danach darüber reden, was das, was wir jetzt hören werden, zu tun hat mit dem, was in Europa gerade zu bemerken ist, sowohl in England als auch in den anderen Ländern wie Portugal, wie Spanien, wie auch Griechenland.
Ali sitzt auf einer Treppenstufe in einer der verwinkelten Gassen der Kasba, der Altstadt von Algier. Der Himmel ist milchig, die Luft drückend schwül. Algier hängt in den Seilen und Ali auch. Was soll's, er hätte an diesem Nachmittag sowieso nichts zu tun. Der 30-Jährige ist arbeitslos, genau wie seine vier Brüder. Seine Augen funkeln vor Wut. Die Regierung tut nichts für uns. Sie zerstört uns. Diese Jugend ist verloren. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Die Jugendlichen sind depressiv, nehmen Drogen, Alkohol, um zu vergessen und um vom Glück zu träumen. Sie sagen sich, vielleicht kommt es morgen, 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 aber nichts passiert. Wie in Großbritannien ist es die gefühlte Perspektivlosigkeit, die Arbeitslosigkeit, der Zorn auf die Elite, der die jungen Algerier auf die Straße bringt. Manchmal reicht schon ein verlorenes Fußballspiel, um die angestaute Wut zur Explosion zu bringen. Dann fliegen Steine, Tränengasgranaten und Molotow-Cocktails, werden Scheiben zerschlagen und Autos in Brand gesetzt. Und doch verlaufen die Demonstrationen meistens vergleichsweise friedlich. Die Algerier seien an sie gewöhnt, so der Soziologe Nasser Djabi. Bei der schieren Anzahl der Unruhen könnte man ja mit hunderten Toten pro Woche rechnen. Doch das ist nicht der Fall. Wir Algerier sind durchaus radikal, das liegt in unserer politischen Kultur. Wir tragen einen gewerkschaftlichen Geist in uns, haben Forderungen und gehen für sie auf die Straße. Dieser algerische Geist der Rebellion trägt manchmal geradezu absurde Züge. Im Juli hinderten Demonstranten in Algier Baufahrzeuge an der Weiterfahrt. Sie protestierten dagegen, dass ein Park, in dem gerne Kinder spielen, einem Parkplatz weichen sollte. Die Polizei musste Gummigeschosse und Tränengas einsetzen. Ausnahmezustand wegen einer Grünanlage. Dahinter steht freilich mehr. Der Zorn auf eine Elite, die Zugang zu den Reichtümern des Landes hat und am Volk vorbeiregiert. Reich ist Algerien. Das Land besitzt große Gas- und Ölvorkommen. Und doch haben die meisten Menschen immer größere Probleme, finanziell über die Runden zu kommen. Das gilt auch für die Jugendlichen. Kommunikationsminister Nasser Meal. Können wir denn alle Probleme der Jugend mit einem Zauberstab lösen? Natürlich nicht. Aber wir fördern die Entwicklung Algeriens. Wir haben ein riesiges Infrastrukturprogramm aufgelegt. Algerien ist ein sehr junges Land. 75% der Menschen sind unter 30. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Herausforderung ist? Wie in Großbritannien ist auch die Regierung von Algerien unter Druck. Nach den besonders heftigen Unruhen vom Januar hat sie die Preise für Grundnahrungsmittel drastisch gesenkt. Staatliche Gehälter teilweise um mehr als das Doppelte erhöht. Uni-Absolventen wurden kurzfristig mit Jobs versorgt und 150.000 zinslose Kredite an junge Leute vergeben. Damit sollen sie sich eine Existenz aufbauen, Unternehmen gründen. Doch das Geld haben Presseberichten zufolge viele junge Algerier lieber in ein Visum investiert, in ein Flugticket ins Ausland. Auch Ali, der junge Arbeitslose aus der Kasbah, hofft auf eine Zukunft jenseits von Algerien. Das Boot nach Europa ist doch die einzige Lösung. Nach Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland. Das ist die einzige Lösung. Wir wollen alle nur noch weg.
So, Herr Nachtwey, Ökonom und Soziologe an der Universität Trier. Sie haben das alles im Blick, diese ganzen Jugendrebellionen, die zurzeit stattfinden, in Europa und um Europa herum. Was wir da eben aus Algerien gehört haben, das klang so ähnlich wie das aus Frankreich. Seit Anfang des Jahres erleben wir Aufbruchsstimmung bei den Nachbarn der Algerier. Da hat es in Tunesien eine Revolution gegeben, in Ägypten auch. Und diese Revolutionen, auf die haben sich dann wiederum junge Franzosen und junge Spanier berufen. Hängt das tatsächlich alles zusammen oder sind das Äpfel, die wir da mit Birnen vergleichen?
Ich glaube, dass wir zumindest in Europa von einer neuen europäischen, vor allen Dingen Jugendrevolte sprechen können und dass diese Proteste tatsächlich auch von den arabischen Erhebungen inspiriert wurden. Ich glaube, dass diese Proteste in Europa nochmal in einem ganz anderen Kontext stattfinden. In Tunesien und Ägypten hatten wir es mit Diktaturen zu tun. In Europa haben wir oftmals lang institutionalisierte Demokratien. Aber trotzdem gibt es Ähnlichkeiten da drin, nämlich die Forderung nach Demokratie und vor allen Dingen in Spanien, Griechenland und Frankreich auch die Forderung nach einer solidarischen Gesellschaft, in der man als junger Mensch oder als Bürger tatsächlich auch gehört wird.
Die Tunesier und Ägypter wollten Gerechtigkeit und Demokratie, aber auch Arbeit. Die jungen Spanier, die Griechen, die Portugiesen, die Franzosen, die haben eigentlich Demokratie. Sie haben vielleicht keine Arbeit, da sind Sie sich ähnlich. Aber offenbar reicht Ihnen auch die Beteiligung an der demokratischen Gesellschaft nicht. Also doch auch wieder noch eine Forderung nach Demokratie, was Sie eben schon angedeutet haben.
Ja, ich glaube, dass diese Proteste auch damit zusammenhängen, dass wir einen Strukturwandel der Demokratie erleben, gerade in Europa, dem Kernzentrum der historischen Demokratie. Der italienische Soziologe Colin Crouch hat das mal als Postdemokratie bezeichnet. Und zwar Postdemokratie meint nicht, dass wir keine demokratischen Systeme mehr haben. Das heißt, Wahlen werden durchgeführt und diese Wahlen sind auch nicht gefälscht. Aber der Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf die demokratischen Entscheidungen erscheint immer geringer. Mhm. Und man hat das Gefühl, dass Lobbygruppen, große Unternehmen und Banken viel mehr Einfluss auf die Politik haben, als ich als einzelner Bürger ausüben könnte. Und deshalb gibt es das Gefühl, dass man in einer Situation lebt, wo die Demokratie nur noch formal ist und dass man sie sich zurückerobern möchte. Und deshalb geht man auf die Plätze und versucht, eine andere Art Demokratie auch zu leben.
All die bisher genannten Bewegungen, sowohl die in Nordafrika als auch die schon von Ihnen genannten Spanier, die Griechen, die Franzosen, die haben politische Ziele, wie eben schon umrissen von Ihnen. Wenn Sie ein Mikrofon sehen, diese jungen Leute, dann wissen Sie, was sie zu sagen haben. Das scheint in Großbritannien nicht der Fall zu sein. Ist das was ganz anderes?
Also ich glaube ja, dass viele Leute in Spanien und Griechenland wissen, was sie sagen sollen. Gleichzeitig werden sie aber auch sehr viele unterschiedliche Sachen dort hören. Das heißt, die Leute haben nicht eine Idee, wie die Gesellschaft verändert werden sollte oder wie die Gesellschaft überhaupt sein sollte, sondern sie haben ganz viele Ideen. In Großbritannien ist es tatsächlich noch mal ein bisschen anders. Es gibt dort keine politische Idee, sondern es ist ein Pulverfass, das durch die Erschießung des jungen Mannes in Tottenham explodiert ist. Und die Leute, die dort protestieren ist sogar vielleicht der falsche Begriff, sondern die Leute, die dort in den Urban Riots beteiligt sind, Sie hatten ja auch gerade schon einen Beitrag dazu, ich glaube, das ist praktisch anomische Proteste sind. Also anomisch ist ein Begriff des Soziologen Emil Durkheim und er sagt, es ist ein Protest, der auf mangelnder sozialer Integration beruht und dass diese Leute, die eben diese soziale Integration nicht haben, auch keine Regeln und keine Normen mehr befolgen. Und Großbritannien ist eine Gesellschaft, die vielleicht die radikalste Konsumgesellschaft in ganz Europa ist. Und es wird immer darüber gesprochen, über die Flachbildschirme, dass die Protestierenden einfach Elektrogeschäfte stürmen und sich die Flachbildschirme, die CDs etc. klauen. Und es ist ein Protest oder eine Aufruhr, wo man sagt, wir sind in einer Konsumgesellschaft, wo der Konsum an erster Stelle steht, aber wir sind von diesem Konsum ausgeschlossen.
Das
wir
heißt, haben kein Geld dafür. Wenn Sie das sagen, radikalste Konsumgesellschaft, dann heißt das, die Gesellschaft definiert sich über diesen Konsum.
Ja, der Status einer Person, die Stellung in der einzelnen Gruppe ist zum Teil definiert über die Anzahl der Konsumgüter, vor allem in den unteren Schichten. In den Oberklassen ist es eher die Bildung und die Distinguiertheit. Aber ist der Zugang zu diesen Konsumgütern, die einem gleichzeitig immer in den Schaufensterscheiben entgegenstehen, ist den meisten Leuten verwehrt. Und man könnte sagen, es ist eine sehr primitive, anomische, anormale Form der Umverteilung, die kriminell ist. Aber gleichzeitig hat das eben diesen Verteilungs- oder Teilhabeaspekt, dass sich die Leute das dann einfach nehmen, was ihnen so lange verwehrt wurde.
Oliver Nacht war Ökonom und Soziologe an der Universität Trier. Es hätte jetzt zwingend die Frage nach Deutschland kommen müssen, aber die kommt auch noch in dieser Sendung am Schluss. Wut ohne Bürger, Aufruf in England, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt noch einer, der vom Pöbel spricht, ein Aufklärer und Wegbereiter der Französischen Revolution, der dennoch fein unterscheidet zwischen Volk und Pöbel. So heißt sogar ein Aufsatz vom großen Voltaire, Volk und Pöbel. Hier ein Zitat daraus.
Mache immer einen Unterschied zwischen den Gebildeten, die denken können, und dem Pöbel, der dazu nicht imstande ist. Wo der Pöbel lacht, stutzt der Philosoph. Und wo der Pöbel seine großen, dummen Augen in Bewunderung weit aufreißt, muss der Philosoph lachen. Wir verstehen uns nicht in puncto Volk. Sie halten es für wert, aufgeklärt zu werden. Ich verstehe unter Volk jetzt den Pöbel, der von seiner Hände Arbeit leben muss. Ich zweifle, ob diese Schicht je Zeit und Fähigkeit haben wird, sich zu bilden. Sie würden Hungers sterben, ehe sie Philosophen würden. Es muss wohl ungebildete Bettler geben. Sie wären auch meiner Meinung, wenn sie wie ich ein Gut zu bewirtschaften, wenn sie Pflüge hätten. Nicht den Tagelöhner soll man bilden, wohl aber den guten Bürgersmann, den Stadtbewohner. Schon das ist eine große und schwere Sache. Sie zitieren Herrn Chamberlain, nachdem ich geschrieben haben soll, Gott habe alle Menschen mit der gleichen Portion Intelligenz ausgestattet. Gott bewahre mich vor solchem Unsinn. Ich habe seit meinem 12. Jahr das Gegenteil gedacht. Ich fühlte, dass ich in Mathematik nie weit kommen werde, dass ich keine Begabung für Musik habe, dass ich europäische Sprachen verhältnismäßig leicht lernte, orientalische dagegen nicht. So hat Gott jedem sein bis hierher und nicht weiter gezeigt.
Der Aufklärer Voltaire über den Unterschied zwischen Volk und Pöbel. Professor Paul Nolte, Soziologe und Historiker, Professor für Neuere Geschichte an der FU Berlin. Guten Tag nach Berlin.
Ja, schönen guten Abend, Herr Schwinden.
Sie haben schon mehrfach vor einer neuen Form der Klassengesellschaft in Deutschland gewarnt, davor, dass sich der untere Rand der Gesellschaft aus der Demokratie verabschiedet. Das ist das, was wir in England gerade sehen wahrscheinlich. Was dann entstünde, das wurde in früheren Zeiten und vielleicht auch heute noch Pöbel genannt oder Plebs oder Mob. Das ist das Wort, was man jetzt in England hört. Ist das die Beschreibung für die, die in Großbritannien gerade zündeln? Ist das korrekt?
Ja, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber da gibt es auf jeden Fall eine Verbindungslinie. Wir wissen ja noch nicht genau, ob da und welche politischen Forderungen hinter dem Randalieren der Jugendlichen in London und anderen britischen Städten stehen. Aber wir sehen, dass sich da ein Teil der Gesellschaft, möglicherweise ist es sogar noch schlimmer, nicht nur aus der Demokratie verabschiedet hat, sondern aus der Politik überhaupt verabschiedet hat. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen auch mit dem erhobenen Zeigefinger darüber klagt, dass dort gar keine politischen Forderungen mit diesem Randalieren verbunden sind, dann ist da genau das Alarmzeichen. Die Unfähigkeit, überhaupt politische Forderungen zu erheben, soweit ist dieser Teil der jungen Menschen dort schon ausgeklinkt worden und ist tatsächlich von der Mehrheit, vom Mainstream der Gesellschaft weit entfernt.
Wir haben das Wort Pöbel jetzt bis hierhin heute gehört in dieser Sendung von Luther, von Ernst Moritz Arndt und von Voltaire. Karl Marx nannte es Lumpenproletariat, also irgendwie eine Gesellschaftsschicht unterhalb der Arbeiterklasse. Auch das haben wir schon erklärt bekommen. So scheint das ja auch in England gesehen zu werden derzeit. Gab es diesen Pöbel, wie die vornehmeren Herren dazu sagen, schon immer? Oder ist das nur ein böses Wort, das immer auf die da unten angewendet wurde?
Ja, ein bisschen ist das natürlich ein schillerndes Wort, das immer ganz unterschiedliche Bedeutungen angenommen hat und ein bisschen steckt da auch die Kontinuität dieser arroganten, hochnäsigen Perspektive drin, der Gebildeten. Aber tatsächlich könnte es sein, dass wir in den letzten Jahren, vielleicht seit 10, 15 Jahren, immer mehr die Rückkehr eines auch älteren und ja überwunden, verloren geglaubten Pöbels erleben. Der Pöbel ist nämlich, und da ist genau Karl Marx auch mit seiner Beschreibung der Wendepunkt, ist nämlich abgelöst worden von dem Industrieproletariat, das Karl Marx und Friedrich Engels ja nicht zuletzt auch für England ganz früh beschrieben haben. Also aus diesen Menschen, die das Lumpenproletariat, der Pöbel waren, das waren ja Leute, die waren gar nicht regelmäßig beschäftigt, ja. Die waren gar nicht richtig in Arbeit. Die hatten nicht ihren Vertrag bei der Textilfabrik oder der Metallfabrik und brachten ihren Lohn nach Hause. Das waren dann nämlich die, und auf die hat Marx ja seine große Hoffnung gesetzt, die dann auch in die Gewerkschaften gegangen sind, in die Arbeiterpartei. Also mit anderen Worten, der Pöbel ist dann zur organisierten Arbeiterklasse geworden und das war ja gerade in England bis in die 60er, 70er, 80er Jahre so, bis in die Ära Thatcher und kurz danach. England ist ja sehr stark eine Klassengesellschaft. Man spricht immer noch in England von der Working Class. Ja. Und darunter, das müssen die Engländer jetzt wahrscheinlich noch schärfer lernen als bisher, unter der Working Class ist eben ein neuer Pöbel entstanden, eine neue Non-Working Class, denn diese Jugendlichen haben ja oft keine Arbeit.
Das heißt, im marxischen Sinne sind wir jetzt wieder beim Lumpenproletariat. Einmal vor und wieder zurück.
Manchmal dreht sich die Geschichte wirklich ein bisschen im Kreise. Also tatsächlich kann man das so sehen. Da sind Menschen, die sind wieder aus der Arbeitsgesellschaft herausgefallen, so wie wir das ja auch in Deutschland auch ein bisschen beobachtet und beschrieben haben. Bei uns ist es zum Glück eben für die Jugendlichen längst nicht so schlimm, wie das in England, aber auch ja in vielen südeuropäischen Ländern der Fall ist.
Kann nun ein Aufstand dieses Pöbels, auch wenn er keine politischen Forderungen stellen kann, also der Aufstand dieser Unterklasse, unterhalb der Arbeiterklasse, also von der wir vorhin schon gelernt haben, dass sie in England nur noch 12% ausmacht, weil nur noch 12% überhaupt des Bruttoinlandsproduktes Industrieprodukte sind. Der Rest sind Dienstleistungen und Banken und so weiter. Kann ein Aufstand dieser Unterunterklasse, die da unten rausgefallen ist aus der Arbeitsgesellschaft, nachträglich mit einer geschichtlichen Richtung sozusagen, mit einem politischen Inhalt versehen werden, wenn der Rest der Gesellschaft aufwacht und sieht, was da passiert?
Das ist, glaube ich, im Moment noch sehr schwer zu sagen. Das Aufwachen allein des Restes der Gesellschaft würde da auch nicht reichen, sondern es bedarf ja auch bestimmter Transformatoren und Katalysatoren. Es ist ja häufig auch in der Geschichte so gewesen, dass eben auch die Menschen, die ganz unten standen und die wenig Bildung abbekommen hatten, wenig Chancen hatten, dass die sich nicht artikulieren konnten, dass die nicht so wortreich waren und das nicht erklären konnten, genau, was sie wollten. Das war ja auch schon in der Französischen Revolution und im 19. 19. Jahrhundert, auch in der industriellen Revolution und bei den Protesten der frühen Arbeiterbewegung lange Zeit so. Aber dann gab es eben doch immer auch die Mittler, die Menschen, die dann auch zum Sprachrohr geworden sind für diese. Da gab es dann die etwas besser gebildeten Arbeiter, die dann zu den Arbeiterführern geworden sind. Da gab es dann Intellektuelle häufig auch, die zum Sprachrohr der Unterdrückten und Schwachen geworden sind. Und das genau vermag ich im Moment noch nicht so richtig zu sehen. Vielleicht ist das dann doch auch der Unterschied zwischen diesen sehr spontanen, führerlosen Protesten und diesen sehr wilden Eruptionen, die wir in England sehen, und den ja doch auch sehr politischen Protesten, die wir in den arabischen Ländern, in Ägypten, Tunesien, jetzt auch in Syrien sehen, wo es auch an den Führungsfiguren fehlt, wo wir auch immer oft sagen, ja Mensch, wo ist denn jetzt da der Lech Walesa, ja, dieser Bewegung oder so, so wie wir es auch in Europa erlebt haben, oder der Václav Havel, um mal einen Intellektuellen zu nennen, der sich auch in Europa vor nicht allzu langer Zeit zum Führer des Volkes gemacht hatte. Also das fehlt ja auch in den arabischen Ländern bei den Protesten sehr stark. Gleichwohl ist dort der politische Gehalt der Proteste doch wesentlich greifbarer, als im Moment in England zu sein scheint.
Professor Paul Nolte, Professor für Neuere Geschichte an der FU Berlin, recht herzlichen Dank. Wut ohne Bürger, Aufruhr in England, der Tag in HR2 Kultur. Als die Unruhen in London gerade mal 2 Nächte alt waren, wir kommen jetzt nach Deutschland, ich hab's versprochen, da hat der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft hier im Hessischen Rundfunk gesagt, so etwas sei auch hier bei uns in Deutschland jederzeit möglich. Auch hier gäbe es eine abgehängte Unterschicht und gewaltbereite Jugendliche. Man darf vermuten, dass es der Polizeigewerkschaft schlicht um mehr Arbeitsplätze bei der Polizei geht, wenn sie so spricht. Aber die Frage zumindest ist erlaubt, wie sieht es in Deutschland aus? Ist so etwas wie in Großbritannien hier möglich? Wie steht es um die Armen in Deutschland? Claudia Wehrle.
Zahlen sind erschreckend. Obwohl die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen zurückgegangen ist, da bekommt jeder 10. von ihnen Hartz IV. Das sind mehr als 900.000 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren, so die Forscher beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Dazu kommen noch einmal etwa 300.000 Jugendliche, die Arbeitslosengeld I erhalten. Wenn man das einmal anders ausdrückt, dann sind mehr als 1 Million Jugendliche förder- bzw. hilfsbedürftig. Dabei gibt es durchaus regionale Unterschiede. Im Osten des Landes, da sind die Zahlen besonders erschreckend. Dort ist das Verarmungsrisiko etwa doppelt so hoch wie im Westen. Und wenn man sich einmal anschaut, wie es um die Schulbildung der arbeitslosen Jugendlichen bestellt ist, dann fällt auf, dass viele von ihnen weder einen Schulabschluss noch einen Ausbildungsabschluss haben. Einige haben zwar einen Hauptschulabschluss in der Tasche oder sie waren auf der Realschule. Was diesen Jugendlichen aber fehlt, das ist im Anschluss eine qualifizierte Berufsausbildung. Wilhelm Adami vom Deutschen Gewerkschaftsbund hat das einmal so formuliert: Diese Jugendlichen wachsen im Hinterhof der Wohlstandsgesellschaft auf. Das Problem an der ganzen Sache, im Hinterhof der Wohlstandsgesellschaft aufwachsen zu müssen, das sucht man sich in der Regel nicht freiwillig aus, da wird man hineingeboren. Sind die Eltern arbeitslos oder sind sie lange schon auf staatliche Unterstützung angewiesen, dann ist das Geld in der Haushaltskasse knapp. Dann wird an allen Ecken und Enden gespart, an privaten Musikunterricht oder an den Sportverein ist nicht zu denken, Klassenfahrten werden zu einem teuren Luxus und wenn die Kinder neue Schuhe oder wenn sie einen neuen Wintermantel brauchen, dann müssen die Kleinen eben erst einmal die abgelegten Sachen der großen Geschwister auftragen oder man geht ins Second-Hand-Kaufhaus. Arm zu sein, das hat oft auch gesundheitliche Folgen, denn die Betroffenen gehen seltener zum Arzt. Es ist oft kein Geld da, die Wohnung im Winter ausreichend zu heizen und meist wird auch am Essen gespart, mit all den entsprechenden Folgen. Vielleicht kann man es auch so formulieren. Arm zu sein, das bedeutet eine geringere Teilhabe an Bildung. Dadurch verschlechtern sich die Chancen, später einmal einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Oder, sagen wir es drastischer, die Jugendlichen haben oft Schwierigkeiten, überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und das Fatale an der ganzen Sache: Armut wird inzwischen in vielen Fällen von einer Generation auf die nächste weitervererbt.
Jugendarmut in Deutschland. Gibt es aber deshalb auch irgendwann so etwas wie die französischen oder jetzt die britischen Jugendaufstände? Vom Hinterhof der Wohlstandsgesellschaft war da eben die Rede. Und wenn es ein Stadtviertel gibt, das für diesen Begriff steht, dann ist das Berlin-Neukölln. Das Viertel, das die Rötlich-Schule in der ganzen Republik bekannt gemacht hat oder sein Bürgermeister Heinz Buschkowski, der für deutliche Worte steht, auch über die Unterschicht in Deutschland. Dorthin nach Berlin-Neukölln ist der türkischstämmige deutsche Schriftsteller Zafer Çenocak gezogen. Guten Tag, Herr Çenocak.
Guten Abend.
Wenn wir uns einen Aufstand wie derzeit in England, in Deutschland vorstellen wollen, dann würden wir den bei Ihnen vor die Haustür verlegen wollen. In Berlin, Neukölln müsste der dann stattfinden. Ja. Ist das möglich?
Möglich ist alles im Leben, aber ich finde, dass die Diskussion zurzeit eine Kurzschlussreaktion ist. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man, wenn man die Bilder aus England sieht, gleich Bilder im Kopf hat, laufen lässt. Wie könnte es bei uns aussehen? Aber ich finde, es ist Zeit, auch mal zu sagen, dass Deutschland im Grunde genommen im Vergleich, im europäischen Vergleich, was Zuwanderung angeht und auch was auch soziale Not angeht, noch gut dasteht. Die Frage ist, was man tun kann, damit sich das verbessert oder besser gesagt nicht verschlechtert. Mhm. Weil eine gewisse Gefahr gibt es natürlich auch hier, gerade was die Bildungssituation von vielen Jugendlichen angeht. Aber ich sehe absolut nicht die große Verwahrlosung, die jetzt in vielen anderen Ländern zu beobachten ist hier in Deutschland.
Liegt es auch daran, dass wir diese Art von Städten nicht haben, diese Hauptstädte, die alles an sich ziehen, die immer weiter wachsen und die diese Banlieues, wie es in Frankreich heißt, haben, also diese Trabantenstädte außenrum, zu denen man eigentlich nicht mehr kommt?
Absolut richtig. Wir haben eine starke soziale Vernetzung und wir haben ja diese schwierigen Gebiete mitten in der Stadt. Mhm. Sie haben von Neukölln gesprochen, schauen sich Kreuzberg an, Wedding an, das sind ja absolut zentrale Stadtgebiete. Man wohnt ja hier mitten in der Stadt und nicht am Rande. Das macht sehr, sehr viel aus. Das heißt, man kann hier auch weniger verdrängen. Und dadurch, dass man weniger verdrängen kann, spricht man die Probleme auch konkreter an. Das heißt nicht, dass alles gut gestellt ist, aber es ist auch in den letzten Jahren viel geschehen. Und gerade Neukölln ist ein Beispiel dafür. Es wird hier auch viel gemacht in den Kitas, in den Schulen. Es gibt viele Sozialprojekte, es wird viel auf den Straßen gemacht. Es ist wichtig, dann auch mal mit den Streetworkern zu sprechen, die vor Ort sind, die auch teilweise aus Zuwandererfamilien kommen, junge Leute. Die eigentliche Frage, die man sich doch stellen müsste in unserer Gesellschaft, ist, hat die Jugend eigentlich noch eine Lobby? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil wir einfach vergessen, dass wir eine Gesellschaft sind, die immer weniger Jugendliche hat. In den letzten 10, 20 Jahren ist die Zahl der Jugendlichen in Deutschland ja rapide gesunken. Und das ist mittlerweile eine kleine Gruppe, die die Bevölkerung anschaut. Und ich frage mich immer wieder, wer spricht eigentlich für die Jugendlichen?
Oder wer spricht mit ihnen?
Auch eine gute Frage. Wer spricht mit ihnen und wer spricht für sie? Das ist ja in England auch zu beobachten. Wir sehen Randale, wir sehen Plünderungen. Aber wer sind eigentlich die Meinungsmacher da? Das ist nicht zu sehen. Ich glaube, dass es sich hier um Wut handelt oder auch um eine Art Verwahrlosung, moralische Art, dass man einfach jetzt nur auf irgendwelche Markenschuhe aus ist oder so. Aber politische Ziele kann ich bei bestem Willen in dieser Bewegung nicht erkennen.
Und wenn das nicht so kanalisiert wird, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal mit dem bösen Wort, dann kann es bei uns auch so dazu führen, dass der Unmut wächst, meinen Sie so?
Unmut ist ja sowieso immer da. Unmut ist in Deutschland sowieso immer da. Das gehört ja auch so ein bisschen zum Volkssport hier. Aber im Grunde genommen ist die Frage, wie äußert sich dieser Unmut? Gibt es Möglichkeiten, die sozusagen politisch, künstlerisch, wie auch immer, zu gestalten, darzustellen? Und ich glaube, dass wir nach wie vor in unserer Gesellschaft eine ganze Reihe von Möglichkeiten haben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir sozusagen nicht in eine Richtung gehen, dass bei uns sich Armut immer fortschreibt. Das war im letzten Beitrag zu hören. Das finde ich sehr wichtig als einen wichtigen Diskussionsansatz. Wir sehen das auch in der Bildungsproblematik, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten und auch sozial schwachen Familien wieder sozusagen in ihrer Schicht landen und dass es einfach viel stärker ist als früher und das ist eine Gefahr, die Gesellschaft läuft. Wir müssen aber auch wirklich einmal die Städte genauer anschauen, unsere Städte, wie sie aufgebaut sind. Ich sehe hier gar keine Parallelen zu Paris, zu London, zu den richtig großen Metropolen.
Sagt der türkischstämmige deutsche Schriftsteller Safer Çenoçak, der nach Berlin-Neukölln gezogen ist, wo man eigentlich dachte, da würde man nicht hinziehen, aber auch da verändert sich es gerade, wie wir gehört haben. Wut ohne Bürger, Aufruhr in England, nicht in Deutschland. Das war der Tag in HR2 Kultur. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, Sie können uns wie immer nachhören, gleich, wenn wir das eingestellt haben, diese Sendung, unter www.hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen oder Sie folgen uns einfach bei Twitter. Dort finden Sie uns als Der Tag, in einem Wort, Der Tag. Bis morgen, sagt Tschüss, Florian Schwinn.
HR2 Kultur. Kulturtipp.
Ein sehr interessantes Blasinstrument hören Sie heute in der Sendung Jazz Now mit Günther Hottmann.
Zwei Franzosen auf der Spur von Thelonious Monk. Das war sein Think of One. Didier Malherbe am Duduk, das ist ein Holzblasinstrument mit einem Doppelrohrblatt, wird auch armenische Flöte genannt. Und an der Gitarre Eric Lerer. Nuit d'Ombrelle heißt das Doppelalbum der beiden.
Günter Hortmann lädt Sie ein zu Jazz Now um 19.30 Uhr in HR2 Kultur. Und wie immer im ARD-Radio-Festival gibt es heute Abend noch einmal Jazz. Um 23.30 Uhr geht es um Hamburgs Elbjazz und über Jazz.
Häng deine Hoffnung an ein Plastikschwein made in Taiwan. Häng deine Hoffnung an ein Pflasterstein und anderen kleinen Kram. Zur Show gibt es Kitsch, zum Popstar das Image, zur Schönheit die Bräunung, zum Glück gibt's die Täuschung.
Bas Böttcher. Dieser Name steht seit Jahren für die lebendige Seite der Lesebühnen und des Poetry Slam.
Also dran glauben, Kram kaufen, Augen schließen, den Schwindel genießen. Häng deine Ziele an den Masterplan von Microsoft. Häng deine Ziele an die Straßenbahn zum Luxusloft. Zum Reichtum gibt's Schätze, zum Brechen Gesetze, zur Unschuld die Leugnung, zum Glück gibt's die Täuschung.
Bas Böttcher kommt morgen mit dem Frankfurter Dalibor Markovic nach Wiesbaden. Unser Veranstaltungstipp: junge Autoren lesen. Poetry Slam mit Bas Böttcher und Dalibor Markovic. Morgen 20 Uhr im Innenhof des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur in Wiesbaden.
HR2 Kultur. Nachrichten.
19 Uhr. Zunächst die Übersicht. Deutscher Aktienindex erstmals seit 11 Tagen im Plus.